Hallo und herzlich willkommen bei der Werkhaus-Sendung auf Radio Lora München auf 92,4. Mein Name ist Christian Rossmeißel. Für alle, die das Werkhaus noch nicht kennen, wir betreiben seit über 40 Jahren ein Stadtteilzentrum in Neuhausen. Wir bieten Kurse in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kultur an, mit Konzerten, Vorträgen und Ausstellungen. Getragen wird es von dem gemeinnützigen Verein, dem Werkhaus Human Kreativverein. Die Themen unserer Sendungen drehen sich um das Werkhaus, seine Mitglieder und Kurs- und Projektleiter. Wir hören ihre Geschichten aus dem bewegten und künstlerischen Leben und erfahren sie, wie die Welt sehen. Heute zu Gast Thomas Gundermann, Schlagzeuger, Perkussionist und Sackpfeifen- und Flötenspieler. Hallo Thomas.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung, Christian.
Gern geschehen, Thomas. Ich habe mich jedenfalls sehr über deine Zusage gefreut. Gerade haben wir dich schon mit dem Stück Das hölzerne Gelächter am Xylophon gehört. Es stammt aus deiner Solo-CD Mr. Han spielt gerne Ching Chang Chong. Wie du mir vorhin schon erklärt hast, ist das hölzerne Gelächter ein mittelalterlicher Ausdruck für dieses Instrument, das Xylophon. Und damit haben wir für unsere lieben Zuhörer angedeutet, wo die Reise in unserer heutigen Sendung hingeht. Ein zweiter Hinweis kommt gleich mit dem nächsten Lied, bei dem du als Schlagzeuger mitwirkst. Wir hören nun Auf geht's von deiner CD Best of 20 Years Schäfzig. Viel Vergnügen!
Zweig am Ast,
Zweig am Ast,
Nest auf dem Zweig,
Nest auf dem Zweig,
Ei im Nest,
Ei im Nest,
Vogel im Ei,
Vogel im Ei,
Federn vom Vogel,
Federn vom Vogel,
Bett aus Federn,
Bett aus Federn,
Dirn im Bett,
Dirn im Bett.
Dirndl im Bett,
Bett aus Federn,
Bett aus Federn,
Federn vom Vogel,
Federn vom Vogel,
Vogel im Ei,
Vogel im Ei,
Ei im Nest,
Ei im Nest,
Nest auf dem Zweig,
Nest auf dem Zweig,
Zweig am Ast,
Zweig am Ast,
Ast am Baum,
Ast am Baum,
drunt in de grüne Au, drunt in de grüne Au. Drunt in de grüne Au. Drunt in de grüne Au. Drunt steht der grüne Au blau. 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 Drunt steht der grüne Au blau.
Das war Auf geht's von Schäfzig. Thomas, was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, ich habe das Stück eben rausgesucht, weil, also bei mir geht es darum, ich bin Schlagzeuger und Bläser gleichzeitig und habe eine Schlagzeugerkarriere schon hinter mir und eine Bläserkarriere, die noch am Laufen ist. Und da ist so viel Material vorhanden, da müssen wir einfach aussuchen. Ich habe jetzt mal aus meiner Schlagzeugerkarriere ein Stück rausgesucht von der Gruppe Schäfzig. Schäfzig ist tschechisch und heißt Schumann. Der Leiter dieser Gruppe war der Joshi Schumann. Joshi Schumann war Cellist, Komponist und Veranstalter. Mittlerweile ist er leider gestorben, 2021, deswegen möchte ich ihn auch hier etwas featuren. Wir sind ja in einer Sendung übers Werkhaus und Joshi Schumann war in den 90er Jahren bis ungefähr 2009 war er Veranstalter im Werkhaus. Er hat also hier im Werkhaus viele Konzerte veranstaltet, unter anderem auch seine eigenen Konzerte mit dieser Gruppe Schewczyk. Schewczyk war ein Cello-Quartett, was er später ausgebaut hat mit Rockband. Und was wir gehört haben, war eben jetzt diese Kombination von Celli und Rockband und Text, Gesang und Sprechstimme. Und ich habe Joshi Schumann Ende der 90er Jahre im Werkhaus bei seiner Arbeit eben kennengelernt. Damals habe ich gerade mein Schlagzeug-Solo-Projekt entwickelt und er hat für mich auch Veranstaltungen hier organisiert, hat dann zugeschaut und hat gesagt, hey, da müssten wir doch eigentlich auch zusammenspielen können und hat mich dann in seine Gruppe Schewczyk aufgenommen als Schlagzeuger, zum einen als Drumset-Spieler für diese Rock-Geschichten, zum anderen aber als klassischen Schlagzeuger, als Pauker und klassischen Schlagzeuger für die reinen Cello-Sachen. Wir haben ganz viel zusammen gespielt. Wir haben auch Touren gemacht. Wir sind bis nach Antwerpen gefahren. 2004 waren wir in Antwerpen auf dem großen Cello-Festival, wo über 100 Cellisten zusammen gespielt haben auf der Bühne. Ich habe mit dem Joshi Schumann, Schewczyk, habe ich zwei CDs mit eingespielt. Dann hat er leider Parkinson bekommen. Das ging schleichend los und wurde aber immer stärker. Er konnte nicht mehr selber Cello spielen. Als ich ihn kennengelernt habe, war das schon der Fall, dass er eigentlich nicht mehr selber spielte. Er hat komponiert, hat für das Cello-Quartett komponiert und dann wurde es immer schlechter. Er konnte dann auch nicht mehr Veranstaltungen machen. Dann kam er auf die Idee, weil er gemerkt hat, auf dem Cello kann er einfach die Griffe nicht mehr halten, da zittert er zu stark. Dann kam er auf die Idee, dass er mal die E-Gitarre ausprobiert. Er hat dann E-Gitarre gespielt. Wir haben uns dann wieder zusammengetan, haben ungefähr von 2005 bis 2009 oder 10, vielleicht auch 11, ein Duo gespielt mit E-Gitarre und Drumset, war ganz interessant. Wir haben keine Live-Auftritte gemacht, aber wir haben Aufnahmen gemacht, haben zwei CDs rausgebracht und haben auch Videos aufgenommen, die wir dann auf YouTube gestellt haben. Also alles in allem, ich habe ungefähr 10 Jahre mit Joshi Schumann gespielt. Ich möchte hier in dieser Sendung nochmal auf ihn hinweisen, an ihn erinnern, an den Cellisten, Komponisten und Veranstalter Joshi Schumann. Und leider ist er dann 2021, ja, wurde das mit dem Parkinson so schlecht, er konnte es sich quasi nicht mehr richtig aufrecht halten und alle Therapieversuche haben dann quasi gescheitert.
Ja, wo findet man denn auf YouTube diese Aufnahmen? Unter welcher Adresse?
Ja, unter Joshi Schumann. Man kann unter Joshi Schumann nachschauen, da sind etliche Videos drauf. Die meisten eigentlich unter Joshi Schumann, unter seinem Namen. Ne? Ja, also ich habe natürlich jetzt diese Musik rausgesucht, um auf den Joshi Schumann hinzuweisen. Gleichzeitig war das sozusagen auch meine Schlagzeughochzeit. Wie gesagt, ich habe ihn kennengelernt als Schlagzeugsolisten, indem er für mich ein Konzert ausgerichtet hat. Ich habe damals auch bei der Langen Nacht der Musik, das war ungefähr 2000 oder 2001. Ah ja, ich habe 2001 habe ich eine Schlagzeug-Solo-CD rausgebracht. Die hieß Mr. Han Er spielt gern Ching Chang Chong.
Ein lustiger Name.
Ja, genau. Und zwar, ich habe eigene Stücke komponiert. Für Drumset hauptsächlich. Habe dann aber später, als ich gemerkt habe, dass das recht gut ankommt, habe ich auch Xylophon, Perkussion und Pauken mit einbezogen. Habe dann verschiedene Stücke für Xylophon ein Stück komponiert, für Pauken und mehrere für Drumset. Habe auch Stimme mit einbezogen und also ziemlich avantgardistisch das Ganze, aber orchestral gespielt. Also ich habe quasi die ganze Bühne mit meinem Schlagwerk vollgestellt und habe dann einen ganzen Abend quasi Konzert alleine gemacht. Ne? Also wenn heute jemand eine Solo-CD rausbringt, dann engagiert er meistens Kollegen, komponiert vielleicht eigene Stücke und lässt die dann von den Kollegen einspielen. Ich habe das aber alles selber eingespielt. Ich habe alles selber komponiert und selber eingespielt, nur wenige Overdubs auf der CD gemacht. Und quasi so, wie ich das im Live-Konzert gemacht habe, habe ich das auf der CD gemacht. Diese CD ist ziemlich eingeschlagen, was mich gewundert hat, weil es doch ein Nischenprodukt war. Aber ich habe dann eine Einladung, ich habe mehrere Einladungen bekommen. Ich habe dann bei der Langen Nacht der Musik hier im Werkhaus, habe ich da die CD vorgestellt. Dann bekam ich eine Einladung von dem Manager des Euro Youth Hotels in München.
Das ist in der Nähe. Werkhaus gesehen oder auch nur die CD?
Genau, gehört. Der hat mich gesehen im Werkhaus, der hat mich spielen sehen und das Euro Youth Hotel ist da beim Hauptbahnhof in der Gegend. Und der hat da ein Konzert ausgemacht, wo ich da gespielt habe. Das war sehr interessant, weil die Hauptbahnhofgegend ist natürlich eine mystische Gegend und war natürlich dementsprechend das Publikum auch drin. Und dann habe ich eine zweite Einladung bekommen und zwar vom World Drum Festival in Hamburg. Da wurde ich 2002 eingeladen als Solist.
Ja, Thomas, da sind wir aber schon mittendrin. Aber wie hat denn jetzt alles angefangen hier?
Ja, genau, da gehe ich jetzt wieder zurück. Und zwar 1983 habe ich beschlossen, die Aufnahmeprüfung am Konservatorium in Schlagzeug zu machen.
Hier in München?
Am Richard-Strauss-Konservatorium. Und ich habe mir da auch einen Lehrer genommen und der hat mir da Material gegeben. Und ich wusste, ich muss ganz viel üben und habe einen Übungsraum gesucht. Wir haben damals hier in der Gegend in Neuhausen gewohnt und ich bin da durch die Straßen gegangen und habe mir das angeschaut, wo es vielleicht einen Übungsraum geben könnte und bin am Werkhaus vorbeigekommen und habe da in dem Schaufenster gelesen, dass da Musik unterrichtet wird. Habe mich dann da vorgestellt, bin hochgegangen und dann bin ich auf den Thomas Hahner gestoßen. Der war damals Musiklehrer oder ist immer noch Musiklehrer. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich will die Aufnahmeprüfung machen. Hat er gesagt, ja, in welchem Fach? Habe ich gesagt, ja, Schlagwerk. Er sagt, um Gottes Willen, das ist ja mordslaut. Aber wir können das ja mal ausprobieren. Ne? Also da muss ich jetzt dem Thomas Hahner danken bei dieser Gelegenheit, denn es ist wirklich außergewöhnlich, dass man einen Schlagzeugübungsraum kriegt, zumal noch in einem Haus, wo in der Nähe Wohnhäuser sind oder wo Leute wohnen. Und da möchte ich dem Thomas Hahner danken dafür. Ne? Also es hat sich wirklich rentiert. Ich habe dann die Aufnahmeprüfung auch geschafft. Und ja, ich erzähle noch eine ganz witzige Anekdote. Ich habe da natürlich da jeden Tag geübt, eine kleine Trommel vor allem und auch Drumset. Und also kleine Trommel üben ist natürlich sehr nervig. Gegenüber wurde das Haus abgerissen. Also da haben die Bauarbeiter mit Kompressoren gearbeitet und haben rumgerattert und haben Wände einstürzen lassen. Ich habe aber Schlagzeug geübt und habe viele Übungen auf der kleinen Trommel gemacht. Und ja, jeder von uns hat Krach gemacht. Die haben Krach gemacht, ich habe Krach gemacht. Aber gewonnen habe ich zum Schluss. Ne?
Weil, wie das?
Weil eines Tages kam dann von drüben kam ein wutentbrannter Schrei. Jetzt hör doch mal auf mit dem Krach.
Echt? Das ist tatsächlich diese Bauarbeit,
ja. Hat das dann genau, ja.
Unfassbar.
Ja, kurz und gut, ich habe die Aufnahmeprüfung geschafft. Ich habe dann, währenddem ich da geübt habe, haben mich auch schon Eltern angesprochen, ob ich ihre Kinder unterrichte. Das habe ich dann gemacht. So ging dann auch meine Karriere als Musiklehrer hier im Werkhaus gleichzeitig los.
Ja, Thomas, nicht nur deine Karriere als Musiklehrer, sondern auch, es ging auch deine Karriere als Musiker los während des Studiums schon.
Ja, genau. Also ich während des Studiums und auch nach dem Studium hatte ich die Gelegenheit, mit einigen Bands zu spielen. Ich nenne zum Beispiel die Helmut Wöller Combo, die Tanzband, oder die Negerländer, eine Avantgarde-Jazzband. Und dann ging auch das Ganze schon mit Scarazzola los.
Ja, und das hören wir uns gleich mal an, was da entstanden ist. Und zwar das Lied Jammer ist mir entsprungen aus der CD Miniaturen von Scarazzola. Das war Jammer ist mir entsprungen von Scarazzola. Mein Name ist Christian Rossmeißel, ihr hört die Werkhaus-Sendung und heute ist Thomas Gundermann bei mir. Bisher haben wir ihn nur als Schlagzeuger gehört, aber hier hast du jetzt die Chennai gespielt. Habe ich das richtig ausgesprochen? Chennai, wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, genau, das Instrument heißt Chennai und ist eine nordindische Oboe, eine Shalmai sagt man auch. Ja, und als ich 1983 ins Werkhaus kam, um da mich auf die Aufnahmeprüfung im Schlagzeug vorzubereiten und ab und zu in den Zwischenpausen dann mich etwas bewegt habe, saß da der Thomas Hahner, der Musiklehrer vom Werkhaus, und der Franz Tschetsch, und beide hatten eine Laute in der Hand und spielten Renaissance-Musik.
Das ist jetzt erstmal wieder ganz was anderes.
Genau. Na, dann sagte ich, wisst ihr eigentlich, dass im Mittelalter, in der Renaissancezeit, dass die Spielleute aus dem Orient ganz viel Instrumente mitgebracht haben, unter anderem auch die Schalmeien, die dann später in den westeuropäischen Orchestern zu Oboe geworden sind. Und ich hatte nämlich 1982 einen Studienaufenthalt in Nordindien, genauer gesagt in Benares gemacht, wo ich Chennai und Naiflöte studiert hatte und hatte die Chennai dabei.
Im Werkhaus dann gleich mit?
Im Werkhaus, ja. Dann haben die gesagt, ja, dann pack doch mal aus, pack das Instrument aus und spiel mal vor. Und wir haben dann gemerkt, wir können da zusammenspielen. Wir können zusammen was machen. Und kurz darauf war in der Zeitung eine Annonce, ein Mittelalterlokal in München sucht Musiker. Dann haben wir gesagt, ja, wir haben doch jetzt gerade Mittelaltermusik gemacht, da melden wir uns doch gleich mal.
Ja, was für ein guter Zufall.
Was für ein Zufall, ne? Ja. Also wir haben uns da gleich gemeldet und haben da vorgespielt und haben den Job bekommen, ne? Was uns natürlich dann animiert hat, uns noch mehr tiefer mit dieser Musik auseinanderzusetzen, uns richtig einzuarbeiten, was wir damals auch gemacht haben. 1983 war die Mittelalterszene noch ganz am Anfang. Wir waren sozusagen auch das Urgestein, sagt man mittlerweile. Der Jens Günzel, der Dudelsackbauer aus Bautzen, hat mal irgendwann geschrieben, ja, Gruppe Scarazzola, das Urgestein in der Mittelalterszene, kommt natürlich daher, dass wir ganz am Anfang angefangen haben.
Wie das alles entstanden ist mit dem Mittelalter, die Mittelaltermärkte, Mittelalterwirtschaft, wo man gegessen hat wie im Mittelalter.
Ja, das hat sich dann erst entwickelt. Ich möchte noch ganz kurz zu der Chennai was sagen. Ich habe absichtlich dieses Stück rausgesucht, weil das ist eine nordindische Oboe, die der Stimme sehr ähnlich ist. Und in Indien wird die Musik hauptsächlich nach der Vokalmusik beurteilt. Das heißt, alle Instrumentalisten richten sich nach der Vokalmusik, auch die Chennai-Spieler. Ich hatte als Schüler musste ich auch die ganzen Stücke, die ich gelernt habe, singen, als erstes singen und dann erst auf dem Instrument spielen. Und man hörte auch jetzt bei diesem Stück diesen klagenden Ton von der Chennai, die den Text auch unterstreicht. Es ist keine Eigenkomposition von Scarazzola, sondern eine Interpretation eines Mittelalterstücks. Und was natürlich eine klagende Frauenstimme betrauert ihren Geliebten, der in einer Tiost gestorben ist. Darum, das ist das Thema, und wir haben extra die Chennai herausgesucht, um das zu begleiten, weil die eben, so wie die menschliche Stimme, diesen klagenden Ton bringen kann.
Aber das hat sich ja dann weiterentwickelt. Ihr seid ja nicht bei der Interpretation Originalmusik geblieben, sondern ihr habt eigene gemacht und dann auch wieder was aufgegriffen, was damals noch nicht so üblich war, nämlich das Improvisieren.
Genau, das war eigentlich schon von Anfang war das für uns ganz wichtig, dass wir improvisieren. Als wir uns da eingearbeitet haben, haben wir vor allem die Spielleute des Mittelalters und der Renaissance studiert, die in allen möglichen Gebieten des täglichen Lebens tätig waren, engagiert wurden, von Adligen sowohl als auch von Badehäusern oder Wirtshäusern oder Tanzveranstaltungen, auf Burgfesten, Ritterspielen und so weiter.
Die war noch nicht so streng getrennt zwischen E- und U-Musik damals.
Ja, genau. Und wie wir dann rausgefunden haben, haben die Spielleute ganz viel improvisiert. Also sie mussten auch zum Beispiel Tänze, die ja eigentlich sehr wenn man die Tänze jetzt rausholt aus der Mittelalterszene, sind das immer ganz kurze Lieder, ganz kurze Tanzlieder sozusagen. Das heißt, die haben die dann ausimprovisiert, haben Variationen gespielt, haben Improvisationen gespielt. Und das war für uns eigentlich das Gebiet. Wie schon gesagt, ich komme als Schlagzeuger vom Jazz, und der Jazz ist nach wie vor die einzige Musik, wo hauptsächlich improvisiert wird. Auch in der indischen Musik, die ich in Indien studiert habe, gab es Improvisationspassagen, sodass wir gesagt haben, die Improvisation ist für uns eigentlich eine sehr wichtige Angelegenheit, die wollen wir in unsere Musik hineinbringen und wollen die auch aufführen.
Und das können wir uns gleich mal anhören. Du hast uns einen weiteren Song mitgebracht, der das repräsentiert. Und zwar hier wieder ein Stück aus den Miniaturen, den Tordion. Ein traditionelles Lied, aber erweitert durch Improvisation.
Ja.
Wunderbar. Viel Spaß damit.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Ihr hört die Werkhaus-Sendung. Mein Name ist Christian Rossmeisel und Thomas Gundermann ist heute bei mir zu Gast, ein Schlagzeuger, Schalmei-Spieler, aber in dem letzten Lied haben wir jetzt gar keine Schalmei gehört, für alle, die aufmerksam zugehört haben, klingt etwas anderes. Wie kommt es denn zu diesen unterschiedlichen Instrumenten? Schalmei, Krummhorn und dann Sackpfeife?
Ja, Sackpfeifen, Flöten. Ne? Wir haben natürlich recherchiert, was haben die Spielleute im Mittelalter für Instrumente verwendet? Was haben die aus dem Orient hier mitgebracht? Was haben sie eingesetzt? Und ich habe schon immer Flöten ganz viel gespielt und wie gesagt aus Indien diese Chennai mitgebracht. Mit der Chennai habe ich dann auch hier europäische Schalmeien entdeckt, habe mir welche zugelegt. Es gibt eine riesige Schalmeienfamilie von der Sopran-Schalmei bis zur Bass-Pommer. Habe ich natürlich nicht alle besorgt, aber eine Altpommer besorgt, auf der habe ich dann ziemlich viel geübt. Das ist also eine tiefere Schalmei, eine Altpommer. Also ich hatte dann ungefähr 3 Schalmeien-Instrumente. Dann habe ich die Krummhörner entdeckt, dann die Flöten, vor allem die Querflöten, die Querpfeifen. Auf denen habe ich alle, auf den ganzen Blasinstrumenten habe ich dann improvisiert.
Das ist praktisch auch ein bisschen Musikwissenschaft betrieben gleich bei dieser
Gelegenheit. Ja, wir mussten natürlich auch Musikwissenschaft betreiben, mussten uns da einlesen, mussten Literatur durchgehen, mussten bereits vorhandene Aufnahmen durchhören, haben dann auch Annoncen gemacht. Wir suchen Kostüme, wir suchen Instrumente. Dann haben sich Leute gemeldet, die bereits schon in der Mittelalterszene tätig waren. Unter anderem zum Beispiel der Grünwald, der mittlerweile auch verstorben ist, der ein ganz großer Sammler war und selber Instrumente gebaut hat. Von dem habe ich einige Instrumente gekauft, unter anderem auch dieses Krummhorn, was man soeben gehört hat.
Ist das alles eine Familie oder sind das unterschiedliche Familien?
Also es gibt die Familie der Schalmeien, wo die Pommern dazugehören. Es gibt dann die Familie der Krummhörner, das ist wieder eine Extrafamilie. Oder dann die Familie der Querpfeifen. Oder der Blockflöten, es gibt auch die Blockflöten von Sopranino bis Bass, sind alles Familien sozusagen. Mhm.
Also man denkt gar nicht, Mittelaltermusik war eigentlich schon sehr vielfältig in der Instrumentierung, in dem Arrangements, in dem, wie man das spielt, das hat man gar nicht so im Ohr.
Ja, ja, es war natürlich sehr, sehr vielseitig. Vor allem die Spielleute, die mussten mit allen möglichen Instrumenten, mussten diversiert sein und mussten sich da eingearbeitet haben, waren also durchaus Berufsmusiker, die auch studiert haben, die diese Instrumente studiert haben. Und noch was zu der... Ja, und dann kam eben später kam dazu, dass wir entdeckt haben, es gab auch Sackpfeifen im Mittelalter, ne? Also deutsche Sackpfeifen.
Sackpfeifen, so ähnlich wie das schottische Instrument, das man kennt, den Dudelsack, aber nicht ja, ganz.
Dudelsack sind Sackpfeifen.
Ne? Sind Sackpfeifen.
Also Dudelsäcke sind Sackpfeifen.
Das ist aber eine Unterart der Sackpfeifen.
Nein, das Wort Dudelsack kommt eigentlich erst später so, kommt erst im 18., 19. Jahrhundert auf. Und vorher sagte man Sackpfeife. Ich meine, die Engländer sagen immer noch Bagpipe, ne? Das heißt Sackpfeife, ne? Aber es sind Dudelsäcke letztendlich, ne? Und ja, wir wussten damals auch nicht, dass es deutsche Sackpfeifen gab. Die wurden eigentlich erst wieder so Ende der 70er Jahre in Deutschland wiederentdeckt. Mhm. Also zu der Zeit, als wir da angefangen haben zu recherchieren, entdeckten wir das bereits. Dudelsackbauer wieder anfingen, historische deutsche Sackpfeifen zu bauen. Mhm. Die waren aber noch nicht so richtig ausgereift, muss ich sagen. Also ich bekam damals welche in die Finger, die waren einfach nicht gut spielbar. Ich habe mir dann einen schottischen Sack besorgt und habe den ein bisschen hergerichtet, damit er einigermaßen mittelalterlich ausschaut und nicht so schottisch ausschaut. Und konnte auf dem dann einigermaßen spielen. Was ich dann gemacht habe, war, ich habe dann die Technik von der Chennai, von der indischen Chennai, diese indische Spieltechnik, die ja sehr, sehr geprägt ist von indischen Verzierungen, von dem Glissando-Spiel, also so wie man das kennt von indischen Sängern her, die Töne so ziehen. So machen das auch die Chennai-Spieler. Ich habe dann diese Technik auf die Sackpfeife übertragen, weil ich gemerkt habe, die Sackpfeife, die hat auch ungefähr so Löcher wie die Chennai, wo man mit den Fingern drüber gleiten kann und auch das Glissando recht gut machen kann. Und auch die anderen Verzierungen, die ich in Indien gelernt habe, habe ich quasi auf die Sackpfeife übertragen, habe dann im Lauf der Jahre, ich muss schon sagen Jahrzehnte, habe ich da experimentiert und mir einen eigenen Improvisationsstil drauf geschafft, mit dem ich dann nicht nur im Mittelalter, sondern auch später, das ist eher dann eine Sache für eine andere Sendung, aber ich weise schon mal darauf hin, in die Weltmusikszene mit eingestiegen bin und auch im Jazz gespielt habe.
Das geht dann das eine ins andere über.
Ja.
Ja, aber jetzt hat sie dann noch die Grazula weiterentwickelt. Es ist auch vom Arrangement her noch etwas dazugekommen, nämlich was ich gehört habe, so Bläsersätze.
Eigentlich. Ja, wir haben anfangs, haben wir, ich würde mal sagen, reine Berufsmusik gemacht, indem wir uns engagieren ließen in verschiedenen Situationen. Wir haben da dieses Mittelalterlokal in München gehabt, wo wir da regelmäßig Essensbegleitung machen durften. Wir haben da bei dieser Essensbegleitung haben wir natürlich alles Mögliche ausprobiert, was geht. Wir haben unsere Stile dort entwickelt, wir haben unsere Improvisationen dort entwickelt. Wir wurden dann auf Stadtfesten, Burgfesten, Ritterspielen engagiert, haben das dann noch weiter ausgebaut und konnten dann auch ein Konzertprogramm entwickeln. Anfangs mit Stücken aus der authentischen Mittelalterszene. Später dann haben wir Eigenkompositionen gemacht, haben unseren ganz eigenen Stil entwickelt. Da wir immer ganz viel improvisiert haben, ging das mittlerweile dann in Richtung Jazz. Wir haben dann auch Stücke komponiert, die dann mit eigenen Themen. Diese Themen haben wir dann mit Bläsersätzen gespielt, und zwar absichtlich im Quartabstand, dass wir so schräge Bläsersätze bekamen, wie so Quartakkorde, die im Jazz oft verwendet werden.
Ja.
Und da wir improvisiert haben, mit Quartakkorden Themen, Bläsersätze gespielt haben, hat irgendwann jemand gesagt, ja, ihr spielt ja Mittelalter-Jazz. Ne? Mhm. 2011 wurde das dann angekündigt in der Süddeutschen Zeitung. Wir haben dann Konzerte gemacht, wir haben uns mehr auf die Konzerte verlegt, haben zum Beispiel im Bürgerhaus Gräfelfing oder in anderen Lokalitäten haben wir Konzerte selber veranstaltet. Und dann hat zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung hat da geschrieben, 2011, Scarazzola tritt auf und spielt Mittelalter-Jazz.
Mhm. Ja. So hat sich das entwickelt. Und wir haben auch ein kleines Stück dabei. Du hast ein Stück dabei, wo wir uns das jetzt anhören können, nämlich den Feuersalamander aus der CD Balam Kuk. Sind wir da dabei?
Ja.
Wunderbar, dann viel Vergnügen.
Thank you.
gehen wir jetzt raus, weil ihr habt schon gemerkt, es gibt da so viel zu erzählen über die Mittelaltermusik, über Scarazzola, wie sich das alles entwickelt hat. Wer hat jetzt denn da alles mitgespielt und wie ging es weiter?
Also wir haben im Trio angefangen, Trio Scarazzola, da haben wir auch unsere erste Kassette aufgenommen, die dann erst später zur CD wurde. Thomas Hahner, Franz Cech und ich selber. Dann in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, kam meine Frau Alice Jordan Gundermann dazu mit Gesang, Drehleier und Perkussion. Und dann ist Folgendes passiert. Wir haben dann Anfang der 90er Jahre auch Kontakt zu Afrikanern aus Burkina Faso bekommen. Und die haben erst bei uns hier in Deutschland gespielt. Wir sind mit denen in Kontakt gekommen, haben uns mit denen angefreundet und wurden dann auch eingeladen. Der Thomas Hahner hat dann als erstes hat er einen Aufenthalt 1995 in Burkina Faso gemacht, hat dort Balafon gelernt und auch mit Djembe sich beschäftigt. Ich bin 1999 nachgekommen, habe dort vor allem Talking Drum gelernt, habe als Schlagzeuger auch dort gespielt und habe einen Kontakt auch zu Mamadou Sanou aufgebaut. Später dann, also nicht viel später, aber so Anfang der 2000er Jahre, kamen dann Lamine Traoré, der Balafonmeister, und Mamadou Sanou, der Djembe-Meister. Die kamen dann nach Deutschland. Die leben mittlerweile beide in Deutschland. Und wir haben damals, als wir dort waren, haben wir in denen ihren Bands gespielt. Und als sie bei uns dann waren, haben die bei uns in der Band gespielt.
Und was haben die für Instrumente gespielt?
Also wie gesagt, der Lamine ist der Balafonmeister. Mhm. Der hat ein Balafon gespielt. In dem nächsten Stück, was da kommt, hört man auch das Balafon, allerdings von Thomas Hahner gespielt, der Unterricht bei ihm gehabt hat. Und dann hört man auch den Djembe-Meister Mamadou Sanou. Beide haben bei uns in der Band gespielt. Wir haben viele Tourneen und Konzerte mit ihnen gespielt und zwei CDs auch mit ihnen eingespielt. Mhm. Sodass man sagen kann, wir sind dann Richtung Weltmusik gegangen, in der Hinsicht, dass wir vor Ort dort in Afrika Instrumente gelernt haben. Wir haben uns da einführen lassen. Als sie bei uns waren, haben sie natürlich unsere Instrumente kennengelernt. Wir haben zusammen improvisiert, wir haben zusammen Stücke entwickelt, wir haben zusammen Auftritte gemacht.
Mhm. Genau. Und ein Stück von denen hören wir uns jetzt an, von diesen Auftritten, von diesen CDs. Und das war der Wintervogelsang aus der CD Magische Versammlung. Viel Vergnügen. Thank you. Das war der Wintervogelsang von Scarazzola. Wenn man jetzt an Afrikaner denkt, dann denkt man, glaube ich, dass die einen neuen Rhythmus reingebracht haben, aber vielleicht auch neue Melodien, neue Arrangementtechniken. Was kam denn da noch im Einzelnen von denen?
Ja, man hat ja jetzt gehört, zum Beispiel das Balafon, das war ein ganz wichtiges Instrument, oder auch die Djembe. Wir haben Djembe und auch die Talking Drum als Rhythmusinstrumente mit reingenommen und dadurch einen ganz eigenen Begleittrommelstil entwickelt. Zusammen mit der Davul, also unsere Trommler trommeln dann mit Davul, Talking Drum und Djembe.
Was sind denn Davul?
Davul ist die Zylindertrommel, die eigentlich aus der Türkei stammt, also das Wort ist türkisch. Und wird schon lange bei uns in den Orchestern als große Trommel bezeichnet.
Aha.
Die große Trommel oder die Davul wird in der Mittelalterszene als Haupttrommel eigentlich verwendet. Und wie gesagt, wir haben dann noch die Talking Drum und die Djembe dazu, was ein ganz eigenartiges Trommelgewitter gibt. Und das waren die afrikanischen Einflüsse. Dann bin ich auch seit Anfang der 2000er bin ich viel auf dem Balkan unterwegs und mich haben vor allem die ungeraden Rhythmen vom Balkan sehr inspiriert. So haben wir auch dann Stücke komponiert mit ungeraden Rhythmen, also 5er, 7er, 9er. Der Feuersalamander zum Beispiel ist im 9er.
Den haben wir vorhin ja schon gehört.
Genau, den haben wir gehört, ne? Ja, also das waren unsere Neuerungen, die Balkanrhythmen ungeraderweise und diese afrikanische Perkussion zusammen mit der Sackpfeifenimprovisation hat sich das eigentlich zu unserem Stilmittel entwickelt.
Und damit ist es aber jetzt endgültig von der Mittelaltermusik in die Weltmusik gegangen.
Ja, also wir sind bekannt für Mittelalter, Jazz und Weltmusik. Also in dieser Richtung sind wir mittlerweile angesiedelt und werden nach wie vor aber auch von Mittelalter-Events gebucht. Wir haben jetzt als letztes zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt in München, auf dem Mittelalter-Weihnachtsmarkt gespielt und da spielen wir schon seit Jahren und sind sozusagen eine feste Institution und Leute kennen uns da und besuchen uns zuhauf und es ist mittlerweile in München eine der seltenen Gelegenheiten, uns in München zu sehen.
Der das verpasst hat, der muss jetzt wieder bis zum Herbst warten und wir sind auch fast schon wieder am Ende mit der Zeit. Ich glaube, den Block Weltmusik, da könnten wir fast jetzt noch eine zweite Sendung machen und die werden wir wahrscheinlich auch machen. Das ist auch ganz interessant, wie das sich da entwickelt hat. Ihr könnt das dann sehen auf unserer Homepage oder Homepage Lora, die Ankündigung für die neue Sendung. Das war jetzt auf alle Fälle die Werkhaus-Sendung für heute auf Radio Lora. Ihr könnt uns immer am dritten Mittwoch in geraden Monaten hören, um 20 Uhr. Die Sendung wird wiederholt auf DRW Plus am Donnerstag um 5 und 14 Uhr und nur im Livestream am Samstag um 11 und am Sonntag um 16 Uhr. Als Podcast könnt ihr diese Sendung nochmal nachhören, eine Woche, auf unserer Homepage werkhaus-v.de oder auf der Lora München Homepage. Ja, wir haben jetzt noch ein Stück, bevor wir jetzt ganz Schluss machen und den Thomas Gundermann verabschieden. Und zwar ist es der Kung Fu Zirkus, magische Versammlung. Ist es jetzt mehr Weltmusik oder ist es jetzt wieder mehr Mittelalter?
Da würde ich sagen, das ist Mittelalter-Jazz Richtung Ostasien.
Richtung Ostasien. Dann sind wir gespannt. Mein Name ist Christian Rossmeißel, Thomas Gundermann. Danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Danke. Und euch Hörern sage ich auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt und auch viel Spaß mit dem Kung-Fu-Zirkus. Bis zum nächsten Mal.
Kung-Fu-Zirkus! Ha! Tumba, tumba, da, tumba, tumba, da.